Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt. Ja. Also bei mir kommen da auf jeden Fall Kindheitserinnerungen hoch. Ich bin damit aufgewachsen, mit der Sesamstraße. Ernie, Bert, Krümelmonster, Grobi und was es da nicht alles gibt. Heute soll es natürlich nicht um diese kleinen Monster gehen, sondern eher um dieses Eingangslied, das ein paar Fragen aufwirft. Und ich möchte die nächsten Sonntage, die nächsten drei Sonntage, mit euch diese Fragen aus christlicher Sicht beantworten. Denn manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Und dabei werden wir uns gewisse Themen angucken, die werden sich auch mit den anderen Themen ein bisschen überschneiden, weil man das einfach nicht mit dem Skalpell chirurgisch so voneinander trennen kann, weil das doch irgendwie zusammengehört. Und heute hat die Predigt den Fokus, wer wie was? Wer ist Jesus? Was macht er und wie macht er das? Und dafür habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Markus-Evangelium. Das ist das Kapitel 10, Vers 45. Und da spricht Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Nicht nur damals, sondern auch heute geht es vielen Menschen um Macht, Ruhm, Ehre. Sie wollen immer ganz vorne dabei sein. Man will der Beste sein. Immer höher steigen. Und immer seine eigenen Bedürfnisse, das, was man in sich verspürt, das soll an erster Stelle sein. Und wenn es darum geht, dann sind ganz viele Menschen so richtig ehrgeizig. Das sieht man im Großen, zum Beispiel in der Politik, wenn so ein gewisser Trampel einfach an der Macht bleiben möchte und seine Stellung sichern möchte. Und die Devise ist bei ihm, Hauptsache ganz oben bleiben. I am first. Das passiert aber auch im Kleinen. Bei uns, bei mir. In der Familie will man vielleicht der Starke sein. Oder die Sensible. In der Schule will man der Beste sein. Sich immer durchsetzen. Auf der Arbeit muss man Karriere machen und sich gegenüber seinen Kollegen durchsetzen. Und in der Gemeinde? In der Gemeinde will man super fromm sein, frommer als der andere. Und so bauen wir uns so in all unseren unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen wir sind, auf der Arbeit, zu Hause und so weiter, so eine kleine Pyramide auf. So. Und die verkörpert einfach das, was wir wollen. Und da freut sich das Ego, dass diese Pyramide immer höher wird. Und das fühlt sich so gut an, wenn man sich einfach gegenüber jedem durchsetzen kann. Und dann steigen wir da auf diese Pyramide, weil ich stärker bin als der andere. Vielleicht sogar, ich bin frommer. Mein spirituelles Leben, das kann man sehen. Ich habe Prestige. Ich bin angesehen bei den Leuten. Ich habe eine gute Stellung und deswegen müssen sie mich anerkennen. Ich habe viel Eigentum, Materialien. Ich habe Geld, mehr als alle anderen. Ich will mehr Einfluss haben. Mir sollen die Leute Ehre gebühren, Ruhm, deswegen stehe ich hier oben. Ich will Macht haben, über alles. Und am Ende stehe ich hier. Meine Selbsterhöhung. Und ich bin hier, weil ich ganz stark bin. Ich bin ganz oben. Und nun habe ich es geschafft. Schauen wir einmal in den Kontext von unserem Bibelvers. Denn Jesus reagiert genau auf solch eine Anfrage, wo es um Macht geht. Da kommen die beiden Jünger Jakobus und Johannes auf ihn zu und sie fragen ihn: Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir sitzen, auf Ehrenplätzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Und als die Jünger ihm das fragten, hatten sie klare Vorstellung von dem, was gerade passieren wird oder was gleich in naher Zukunft passieren wird. Jesus hatte nämlich in Galiläa seine großartigen und einzigartigen Wundertaten vollbracht. Er hatte gepredigt. Und nun haben sie ihre 7 Sachen gepackt, er und seine Jünger, und sind auf den Weg nach Jerusalem. Und das war die Hauptstadt damals. Und da fing es dann so langsam an zu kribbeln bei den 12 Jüngern, weil sie dachten, wow, jetzt geht's los. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Er ist nah. Jesus nimmt in Jerusalem seine Stellung als König und Retter ein. Er wird sein herrliches Reich nun aufbauen. Und das bedeutet in den Augen der Jünger, und dabei mussten sie sich leider irren, dass Jesus die Römer vertreiben wird, die gerade Israel besetzen. Er würde jetzt kommen mit dem Schwert und sie richtig mal vermöbeln und vertreiben. Er soll sie also von den blöden Römern retten. Und wenn er da nun in Jerusalem auf seinem Thron sitzt, da braucht Jesus doch ein paar Mitregenten, oder? So Staatsminister, Gouverneure, die auch was zu sagen haben. Und da fragen sich nun die Jünger, wir sind jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, welche Stellung habe ich denn, wenn Jesus König wird? Was ist meine Position, wenn er König wird? Wie viel Befehlsgewalt werde ich haben? Macht und Größe. Es geht ihnen um Macht und Größe. Jesus lässt ihre Anfrage ins Leere laufen, indem er einfach sagt, dass er das nicht entscheiden kann, sondern allein nur der Vater im Himmel. Das Doofe ist nun, dass als Jakobus und Johannes diese Anfrage an Jesus gestellt haben, dass das nicht unbemerkt geblieben ist. Und die anderen Jünger fingen sich dann plötzlich an, heftig zu streiten. Weil das ist ja irgendwie, so kann das nicht laufen, dass ihr zwei da einfach plötzlich zu Jesus geht und ihn das fragt. Und dann geht er nochmal auf die Machtfrage ein. Und sinngemäß sagt er, seht ihr denn nicht, dass diejenigen, die gerade herrschen, es so gut wie falsch machen? Damit sie Macht haben, entmachten sie andere. Damit sie oben sein können, müssen sie andere unten halten. Sie bereichern sich und verfolgen egoistische Ziele. Und jetzt die Zwischenfrage an uns. Wenn wir jetzt hier so auf unserer Pyramide stehen, warum stehen wir hier oben? Warum will ich hier nach oben? Was ist meine Motivation, viel Geld zu haben, Einfluss, besser zu sein als andere, mich zu erheben über andere? Warum mache ich das? Warum tun wir also das, was wir tun? Welche Ziele verfolge ich eigentlich damit? Macht an sich ist ja erstmal nichts Sündiges, sondern allein der falsche Umgang damit. Meine Macht, mein Einfluss, den ich haben kann, den kann ich einerseits konstruktiv nutzen oder destruktiv. Aber wie macht man es denn jetzt richtig? Wann ist sie gut eingesetzt und wann ist sie schlecht eingesetzt? Wann wirkt sie zerstörerisch? Und Jesus gibt hier darauf eine Antwort. Er stellt dieses ganze Pyramidensystem einfach auf den Kopf. Denn wenn man groß sein will, muss man klein werden. Man muss von dieser ganzen Pyramide heruntersteigen. Und das Paradoxe ist dann, die Macht wird zur Unmacht. Und dieses Prinzip bezieht Jesus auch auf sich selber. Er bezeichnet sich hier selber als der Menschensohn. Jesus ist der Menschensohn, und das lesen wir in den prophetischen Büchern, vor allem in Daniel. Da geht es um den Menschensohn, der die Macht bekommt, die Welt zu richten. Jesus also der Weltenrichter. Jesus hätte demnach als Menschensohn die Macht, alles zu tun. Er regiert die Welt. Und doch tut er etwas ganz anderes. Er macht das Gegenteil, er kehrt es um. Und das müssen wir uns mal klar machen, was das bedeutet. Da ist ein großer Gott. Wir haben vorhin gesungen, wie herrlich dieser Name ist. Wie groß. Und er klettert von seiner Machtpyramide herunter und wird ganz klein. Ganz klein als Baby in einer Krippe. Und nicht aus der Motivation, etwas für sich selber zu tun. So wie es bei uns oft der Fall ist. Ich möchte an erster Stelle sein. Das hat Jesus gar nicht im Blick. Er möchte sich nicht profilieren. Er möchte sich nicht bereichern. Er tut es um unseretwillen. Er möchte etwas Gutes tun. Sein Fokus liegt nicht auf sich selbst, sondern auf andere Menschen. Und das ist das Gute. Das ist die gute, konstruktive Macht. Und das kennen wir auch unter einem ganz anderen Namen. Liebe. Ich sehe den anderen. Das ist die Macht der Liebe. Und diesen Anspruch hat Jesus auch an seine Jünger. Natürlich nicht in dieser allumfassenden Weise, wie es Jesus als Gott tun konnte. Aber die Jünger sollten das in ihrer Lebenswelt auch umsetzen. In ihren Lebensbereichen. Sie sollen nicht auf sich selbst schauen, sich selbst erhöhen, andere niedrig halten, sondern sie sollen den anderen dienen. Den Weg des liebevollen Dienstes sollen sie gehen. Es geht hier darum, bin ich dazu bereit, mein eigenes Ego abzulegen? Oder ordne ich mich einer größeren Sache, die viel größer ist als ich, unter? Und zwar der Liebe. Konkret wurde das für mich vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt gerade erst im Urlaub. Und es ist ein ganz einfaches Beispiel, das kann man auch ein bisschen belächeln, weil es so gewöhnlich ist. Aber mir wurde da etwas klar. Mir ist da ein Licht aufgegangen. Die Situation war folgende. Ich hatte meine kleine Tochter im Arm, die gerade 6 Monate alt ist, und sie schreit, weil sie einfach müde ist. Die war schon 3-4 Stunden auf, und das ist für so ein kleines Baby schon ganz schön lange. Und sie schreit und sie kriegt es nicht hin, von alleine einzuschlafen. Und ich wieg sie dann so und singe ihr ein paar Lieder, und nach ein paar Minuten ist es geschafft. Sie schläft. Und ich atme tief durch und denke mir, ja, jetzt ist Ruhe. Und jetzt kann ich auch zur Ruhe kommen. Ich kann mir was Gutes tun. Ich nehme mein Buch, was ich im Urlaub lesen wollte, und dann kommt schon meine zweite Tochter und hängt mir so am Rockzipfel und sagt, Papa, mir ist langweilig, können wir was spielen? Innerlich dachte ich, nein, ich will jetzt dieses Buch lesen. Ich habe keine Lust, mit dir zu spielen. Habe ich ihr natürlich nicht so gesagt, aber habe ihr dann ganz höflich gesagt, weißt du was, ich möchte mich jetzt mal hinsetzen und lesen. So, also hingesetzt auf die Couch, Buch aufgeschlagen, die ersten Zeilen gelesen, und dann kommt sie wieder und setzt sich neben mich. Ich denke schon, ne? Es kommt gleich, lies weiter. Und dann lese ich nochmal weiter. Und dann sagt sie, Papa, mir ist langweilig, können wir was spielen? Und ich merke, innerlich werde ich zornig. Weil ich möchte dieses Buch lesen. Ich habe eigentlich keine Lust, mit ihr zu spielen. Ich will das machen, was ich jetzt will. Und während ich das so gedacht habe, machte es Klick bei mir und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt einfach sagen, ich boxe das durch, ich lese dieses Buch, ich schubse dieses Kind einfach weg und werde einfach immer saurer, weil das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie zu mir gekommen ist und gefragt hätte, Papa, können wir was spielen? Und ich wäre immer unterbrochen gewesen von meinem Lesen. Oder ich entscheide mich einfach mal für meine Tochter und sage, weißt du was, ich lege dieses Buch jetzt zur Seite und spiele mit dir. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe dann dieses Buch zur Seite gelegt und habe mit ihr Memory gespielt. Und sie war glücklich. Ich brauchte für mich diese bewusste Entscheidung, ich lasse mich auf dich ein. Ich hätte es natürlich auch widerwillig machen können, aber dann hätte ich meiner Tochter nicht in Liebe begegnet, wäre ich ihr nicht in Liebe begegnet. Dann wäre ich wahrscheinlich weiter zornig gewesen, wäre aggressiv gewesen, hätte nur gedacht, oh, jetzt dieses Buch lesen, das wäre schöner gewesen. Und das Schöne, was letztendlich in mir hochgekommen ist, ist nicht weitere Aggression, sondern das ist eher weniger geworden und ich wurde fröhlicher. Ich konnte mit ihr spielen und sie hat gelacht und ich fühlte mich nicht nur meiner Tochter in dem Augenblick näher, nein, sogar zu Gott. Denn ich merkte, hier ist ein Akt der Liebe passiert. Ganz einfach. Wie entscheiden wir uns in unseren Lebensbereichen, in dem, wo wir sind, in der Familie, auf der Arbeit? Jesus hat sich schon lange entschieden für diesen Weg, für den Weg der Liebe. Und er hat es für dich getan. Und deswegen ist er auch einen ganz extremen Weg gegangen. Er ist nach Jerusalem gegangen, und zwar nicht, wie die Jünger dann dachten, um den Thron zu besteigen. Nein, er hat sein Leben gegeben. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben gegeben für viele, für die Menschheit. In unserem Bibeltext heißt es, dass sein Leben das Lösegeld gewesen ist. Mit einem Lösegeld wird jemand freigekauft. Ein Menschen, der in Sklaverei geraten ist, weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte. Und die Menschheit wurde schuldig durch die Sünde. Wir sind Sklaven der Sünde. Aber Gott selber ist auf die Welt gekommen, um Sklave zu werden. Er hat sich erniedrigt. Damit dieses Lösegeld, was eigentlich gefordert ist, er zahlen kann. Und wir können das nicht von uns aus. Und das war Jesu Heldentat. Jetzt könnte man auch sagen, ja, Heldentat. Held stellt man sich doch eigentlich anders vor. Eigentlich so wie Superman, der eigentlich vom Himmel kommt und dann verscheucht er die ganzen Bösewichter, vermöbelt die und befreit den Gefangenen oder die Gefangene. Das ist ein richtig starker Held, denkt man. Aber das ist kein naher Held. Superman ist irgendwie eine Figur, die ganz weit weg ist. Jesus, der im Himmel war, der die Macht hatte, die ganze Welt zu richten. Er hätte sie herrschen können. Der hätte alles überblicken können. Und was hat er gemacht? Er ist hier runtergegangen. Er ist zu dir und mir gegangen. Der Abstand ist ein bisschen groß. Wenn man das so, meine Pyramide ist ein bisschen klein. Jesus' Pyramide wäre größer gewesen. Ein großer Abstand zwischen Himmel und Erde. Jesus wäre dann weit weg von uns gewesen, weil wir einfach getrennt sind. Aber seine Heldentat ist nun, er macht sich ganz klein. Er kommt auf die Erde als kleines, schwaches Baby in die Krippe. Und warum tut er das? Er tut es für dich und für mich. Er hat sich als Menschensohn für Liebe statt für Zorn, für Gnade statt Strafe entschieden. Er hätte da oben bleiben können, aber dann hätte er seine Rolle als Richter auch wahrgenommen. Aber weil er uns so lieb hat, weil er uns bei sich haben möchte, hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Wir schaffen es nicht da nach oben. Aber er kann runterkommen und er hat es auch getan. Denn wenn wir unten sind und er oben, sind wir voneinander so weit getrennt, dass zwischen uns keine Beziehung möglich ist. Aber damit eine Beziehung zwischen mir und Gott existieren kann, hat er sich auf den Weg gemacht. Hat er sich in die Welt begeben. Und jetzt ist er hier unten und möchte eine Beziehung mit mir und mit dir haben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das bei mir war, dass ich gemerkt habe, dass Jesus eine Beziehung mit mir haben möchte. Und wie das dann auch gelungen ist. Ich bin christlich aufgewachsen, Eltern, Christen, Großeltern und baptistisch in Lübeck aufgewachsen, Kindergottesdienst, alles mitbekommen. So. Und ungefähr mit 14 Jahren, da dachte ich, ja, ich hab's drauf, ne? Ich weiß alles. Ich muss nicht mehr viel lernen. Aber nur weil ich viel wusste, hatte ich da eine Beziehung zu Gott? Hatte ich da eine Beziehung zu Jesus? Irgendwie nicht. Und irgendwann merkte ich dann so, hey, in meinem Inneren, Jesus will mir etwas sagen. Ich verspürte so im Inneren, dass er mir sagen wollte, hey, rede mit mir. Und dann dachte ich, ja, reden, das kann ich. Ich pack mein Standardgebet aus. So, ne, und dann danke Gott für den Tag. Danke, dass es schön war. Mach, dass es weiter toll ist. Mach, dass auch morgen schöner Tag wird. Ach, und vergiss bitte nicht die Armen. Gib ihnen Essen und Trinken. Amen. So. So, mein Standardgebet. Vielleicht habe ich es nicht so runtergeleitet wie jetzt, aber es veränderte sich in dem Augenblick gar nichts. Ich habe mich Jesus kein Stück näher gefühlt. Obwohl ich irgendwie den Drang verspürte, oder beziehungsweise ich merkte, er sagt zu mir, rede mit mir. Hab ich doch, ich habe gebetet. Nach einiger Zeit hatte ich dann mit einem Leiter aus unserer Gemeinde ein kleines Gespräch. Und nach diesem Gespräch sagte er, hey Christopher, komm, lass mal beten. Und dann betete er. Und ich hörte zu und dachte, Mann, der hat so schöne Worte. So, ich kann jetzt nichts sagen. Dann hat er aufgehört zu beten. Und dann war eine lange Pause. Eine lange Stille. Und irgendwann kam das Wort Amen. Und ich dachte, ja, danke. Ich wusste nicht, wie ich beten sollte. Und dann sagte ich zu ihm, weißt du was, Thorsten, ich weiß nicht, wie ich mit Jesus reden soll. Ich weiß, was beten ist, aber wie rede ich mit Gott richtig? Und er sagte dann zu mir, weißt du was, fang doch einfach mal an, einfach das zu erzählen, was dich bewegt. Was liegt dir auf dem Herzen? Was geht in dir vor? Was sind deine Situationen? Und in dem Augenblick merkte ich, mein Standardgebet war oberflächlich. Ich habe es nicht ernst gemeint. Jesus ist da, aber ich habe ihn auf Distanz gehalten. Ich habe keine Nähe zugelassen. Und dann, als ich das gemerkt habe, ich möchte doch eigentlich eine Beziehung zu Jesus haben, dann muss ich auch persönlich werden. Und dann habe ich angefangen, das zu beten, was wirklich in mir vorging. Und ich merkte, ja, die Beziehung zu Jesus, die wird enger, die wird stärker, die wird fester. Und das war so mein kleines Erlebnis, wie ich gemerkt habe, ja, Jesus ist da und er liebt mich und er ruft mich. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mir selber im Weg stand, weil ich einfach oberflächlich war. Eine Beziehung zu Jesus, dafür habe ich mich dann entschieden. Und dafür kannst du dich auch entscheiden, weil er ist ja da, er ist runtergekommen und er ist nah. Er ist nicht ganz weit weg. Er ist hier, bei uns, jetzt, in diesem Augenblick. Die Frage ist nur, wo sind wir? Wo sind wir gerade? Distanzieren wir uns von Jesus? Bleiben wir oberflächlich? Wir können es ändern. Wer wie was? Jesus ist der Menschensohn, der Macht hat, die Welt zu richten. Er hat die Macht, dich und mich zu richten. Mag man nicht so gerne hören. Und er tut es nicht. Er kommt lieber mit Liebe zu uns, zu dir, zu mir und gibt sein Leben hin. Er befreit uns von der Macht der Sünde, die dich und mich gefangen nimmt. Es ist die Sünde, die immer sagt zu uns, hey, achte auf dich selber, sei du der Große und die uns eigentlich da hochhaben möchte. Und Jesus durchbricht dieses Muster und eröffnet uns selbst den Weg, dass wir darunter klettern können und dass wir wahre, richtige Beziehungen eingehen können, die nicht egoistische Ziele verfolgen, sondern dass wir wirklich die Liebe der Macht freisetzen können. Und hier unten, dort wartet er nun auf uns und will mit dir und mir eine Beziehung haben. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Amen.